eine Reihe von Monographien, Einzelschriften zu verschiedenen Themen. Aber wir brauchen an verschiedenen Stellen noch ein Gesamtbild, eine Theologie dieser Beziehungen, dieser Bereiche. Wenn man durch die Bibliothek geht, durch die Thematik der Bibliothek, dann merkt man, dass Bereiche da sind, die nicht unter die Herrschaft Gottes gekommen sind. Theologie ist oft ein Bereich in einer Bibliothek. Und andere Bereiche sind zum Beispiel Naturwissenschaft, Künste, Kultur und so weiter. Alle diese Gebiete sind Theologie. Wir brauchen eine Theologie der Geschlechtlichkeit, eine Theologie also von Ehe, von Familie, von Begegnungen der Geschlechter. Wir brauchen eine Theologie der Autorität, in der Familie, der Autorität in der Gesellschaft, der Autorität oder des rechtmäßigen Eingriffes, wenn keine Regierung da ist, aber eine Gesellschaft oder eine Pluralität von Menschen. Was macht ein Dritter, wenn er zwei anderen in der Wüste begegnet und einer schlägt den anderen? Keine Regierung, aber jeder weiß, dass ein Unheil geschieht oder etwas Unrechtes. Wer hat ein Recht einzugreifen? Wer hat ein Recht, was zu tun? Darf der eine weiterschlagen? Soll der Dritte eingreifen oder nicht? Wie lange soll der Erste sich wehren? Soll er sich überhaupt wehren, ist eine Frage. Wenn er Mennonit ist, würde er vielleicht nicht sich wehren. Heißt, ob er jetzt sein Vorname Adam heißt oder nicht. Wir brauchen eine Theologie des Besitzes. Es muss geklärt werden, ob Besitztum eine Rechtmäßigkeit hat. Wir brauchen auf diesem Gebiet eine Theologie des Gebens, der Freigebigkeit. Wie lange soll man geben? Was soll man geben? Wem soll man es geben? Auf demselben Gebiet gilt es zu klären, was ist rechtmäßiger Erwerb? Was ist ein rechtmäßiger Lohn? Was ist Gewinn? Ist Gewinn überhaupt rechtmäßig? Und so weiter. Meines Wissens haben wir nicht eine biblische Schau von diesen Dingen. Ich wurde einmal aufmerksam gemacht auf diese Dinge durch einen Artikel eines holländischen Theologen, der meinte, wir brauchten eine Theologie der Ökonomie, sowohl als der Ökumene. Wir brauchen eine Theologie der Rassen, der Nationen. Es muss geklärt werden, wie es um Israel steht, um die farbigen Völker. Wie gesagt, es wird einiges geschrieben, aber es muss einmal gründlich geklärt werden. Es gibt eine ganze Menge hier aufzuarbeiten, und wenn Sie theologisch weiterarbeiten, bieten manche von diesen Themen eine Möglichkeit. Kommen wir nun zum sechsten Punkt unserer Ausführungen. An diesen Stellen ist mein eigenes Denken noch nicht fertig, aber ich habe mich hineingewagt und möchte Sie ermutigen, auch hier weiterzuarbeiten. Und wenn, wie gestern angeregt, wir noch ein Kolloquium anschließen könnten irgendwann zwischendurch, bin ich dankbar oder würde ich mich freuen. wenn ich für diese zwei Stunden nicht genügend Material habe, können wir das jetzt gleich oder heute Morgen tun. Also sechstens, das Verhältnis des Schöpfungsauftrages zum Heilsauftrag. Wir haben vom Schöpfungsauftrag gesprochen, seiner Identität und so weiter, seinen Bereichen. Jetzt die Beziehung zu dem Auftrag des Heils. Ein Zitat aus Huntemann. Kultur und Kirche sind keine Parallelen nebeneinander herlaufenden Linien, die sich erst im Unendlichen schneiden, sondern Kultur und Verkündigung sind konzentriert um den einen Herrn und das eine Zentrum alles Geschaffenen. Das ist Gott, so wie er sich in der Heiligen Schrift offenbart. Die Kirche ist der innere, die Kultur der äußere Kreis. Der innere Kreis lebt nicht vom Äußeren, sondern der äußere Kreis lebt vom Inneren. Die Gemeinde lebt vom Wort Gottes und nicht von der Kultur. Die Kultur lebt aber sehr wohl von dem Licht der erlösenden und befreienden Wahrheit, die in der Gemeinde Christi aufleuchtet. Die Kultur ist nicht das Licht der Wahrheit, aber sie lebt von dem Licht der Wahrheit. Landwirtschaft zum Beispiel ist auch im weiteren Sinne Kultur. Die Kirche wacht nach ihren Entscheidungskriterien darüber, dass die Schöpfung, also auch die Umwelt, nicht zerstört wird. Aber sie hat neben diesem Auftrag nicht die Aufgabe, eine christliche Landwirtschaft zu betreiben. Als ich in Frankreich mal einen Dienst hatte, sagte mir der Pfarrer vor Jahren in der Aufklärungszeit, wäre es vorgekommen, dass ein Pfarrer von der Kanzel am Sonntagmorgen den Bauern gesagt hätte, wie sie Kartoffeln pflanzen müssten. Also, wenn Jesus Christus nicht Gottes Sohn ist, warum dann nicht über andere Themen sprechen? Ja?
Könnten Sie immer den Titel des Buches angeben und vielleicht die Seitenzahl, wo das Zitat steht?
169, 70. Der verlorene Maßstab von Huntemann. Die Frage ist also, wie verhalten sich die zwei zueinander? Huntemann spricht von Kirche und Verkündigung. Er unterscheidet zwischen den beiden, aber er gibt auch die Möglichkeit, dass eins ins andere greift. Wir werden also von zweierlei sprechen und von einem Dritten dann anschließend, gewissermaßen fazitmäßig. Aber zuerst müssen wir sagen, dass sie voneinander unterschieden werden müssen. Entschuldigen Sie. Die zwei müssen voneinander unterschieden werden. Georg Peters sagt in, ich glaube es war in seinem Lausanne-Paper, ein Unterschied muss auch gemacht werden zwischen den Begriffen Evangelisation und soziale Tätigkeit. Soziale Tätigkeit ist zu einem vagen, verbergenden Begriff geworden. Man versteht dabei Unterschiedliches. Die Schrift kennt hier den Begriff des Dienstes. Er darf aber nicht mit dem der Evangelisation verquickt werden. Der Sendungsbefehl enthält Folgendes: Die Rettungsbotschaft zu verkünden, dort wo sie nicht gehört wurde, Jünger zu machen, das heißt, sie so zu verkünden, dass Menschen an Christus glauben können, Menschen zur persönlichen Heilswende verhelfen, dieses ist die Rettung im Geist. Wenn Menschen auf das Evangelium reagieren, dann wird ihr Inneres neu geboren. Der Geist wird gerettet. Der Körper verändert sich nicht. Die Rettungsbotschaft richtet sich an den Geist des Menschen und dort tritt Rettung oder wird das Heil, das der Messias erworben hat, zu Wege gebracht hat, angewendet. Anschließend, als drittes, ist es die Aufgabe, folgendes oder in der Folge des, im Verlauf des Sendungsbefehls, die Gesammelten oder die Gerufenen, die Glaubenden zu bauen. Lehrt sie zu halten, sagt Jesus in Matthäus 28. Paulus sagt dasselbe in Epheser 4, sie müssen gebaut werden. Dies sagt die Rettungsbotschaft, der Sendungsbefehl. Jesus sagt in Johannes 20, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Seine Hauptaufgabe in seiner ersten Sendung ist eigentlich, die Rettung zu Wege zu bringen. Er betätigt sich auf dem natürlichen Gebiet hier und da, aber er widmet sich dieser Aufgabe hauptsächlich. Als Mensch erfüllt Jesus hier und dort, wie gesagt, einen Schöpfungsauftrag. Er selbst arbeitet die größte Zeit seines Lebens in einem irdischen Beruf, wohl dem seines Vaters. Er ehrt eine Hochzeit mit seiner Gegenwart und Hilfe. Er weist auf den Wert der Natur hin in Matthäus 6. Er weist Volksgenossen an, gebt dem Kaiser das Seinige, gebt Gott das Seinige, woraus man entnimmt, dass Gott alles gehört, auch die Münze, die gehört Gott. Und somit stellt er Gott über den Kaiser, denn wenn die Münze Gott gehört, dann gehört auch der, dessen Bild darauf steht, ihm. Und er macht klar, dass der Kaiser von Gott über Israel gesetzt ist. Sonst kann er nicht zu Israel sagen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er sagt also einiges aus über irdische Beziehungen und Verhältnisse. Jesus sagt zu Pilatus, einer verfügt über ihn. Und somit sagt er, wo Regierung, wie es mit Regierung bestellt ist. Er verändert aber nicht allzu stark seine Umwelt. Das bleibt dem Einfluss seines Evangeliums überlassen in der Folge. In Jesaja 52 heißt es in Vers 7, dein Gott regiert. Es ist hier die Frage, inwiefern regiert Gott oder was heißt das? Dies ist ein Evangeliumstext. Jesaja 52 mündet in die Botschaft des Gekreuzigten, später am Ende des Kapitels und dann 53. Dieses Wort steht im Heilsraum. Zwar regiert Gott in der ganzen Schöpfung, aber in Jesaja 52 steht dieser Text im Heilsraum. Es heißt nicht, dass der evangelisierende Politik zu betreiben hat, beziehungsweise die Herrschaft Christi mit Gewalt oder mit Druck aufzurichten hat, als ob die Füße die gute Botschaft bringen, wie es in diesem Zusammenhang heißt, dies dann einschließen müssten. Das heißt, man wird unterscheiden müssen zwischen Evangelisation, Verkündigung des in 53 beschriebenen und Beschäftigung mit irdischer Regierung, mit der Herrschaft Gottes im Irdischen. So dann unterscheiden sich die zwei Aufträge, der irdische und der geistliche, das heißt, so sollte man es vielleicht nicht sagen, der Schöpfungsauftrag und der Heilsauftrag, sie unterscheiden sich in Punkt Wichtigkeit. Der zweite Auftrag ist bei weitem der wichtigere. Es ist wichtiger, dass die zweite Schöpfung kommt, als dass die erste erhalten wird. Die erste ist vergänglich, die zweite ist ewig. Und von dieser Grundprämisse aus argumentiert die Schrift immer wieder. Das Bleibende ist das Wichtigere, das Vergängliche ist das weniger Wichtige. Und weil dem so ist, ist der Heilsauftrag, das heißt der Auftrag am Neuen, bei weitem wichtiger als der Auftrag am Alten. Die Wichtigkeit bezieht sich auch in der Unterscheidung zwischen Wort und Tat. An dieser Stelle wird heute auch diskutiert. Sie ist eines wichtiger als das andere. Einige sagen, nein, sie sind gleich wert. Andere würden sagen, Tat ist wichtiger als Wort, wieder andere, Wort wichtiger denn Tat. Das habe ich Braun nicht mitgebracht. Aber er spricht auch von dieser Unterscheidung und sagt, dass das Wort eigentlich das Wichtige ist. Vielleicht kann ich noch, ja, Huntemann, verlorene Maßstab, Seite 37, 38. Am 6. Juli 1941 sprach Karl Barth inmitten einer vom Krieg bedrängten Schweiz vor 2000 Mitgliedern der jungen Kirche am Thuner See über die Präambel der Schweizer Verfassung, die mit den Worten beginnt: Im Namen Gottes des Allmächtigen. Kürzlich wurde diskutiert, ob man das beibehalten sollte, und man hat sich dazu entschieden, es beizubehalten. In diesem Vortrag stellt Barth zunächst einmal ernüchternd fest, dass es weder eine heilige noch eine christliche Schweiz gebe, dass die Schweiz vielmehr ein sehr unheiliges Land sei. Aber so wie im Alpenglühen eine untergegangene Sonne ihr Licht in den Bergen widerscheinen lässt, so lebe die Schweiz im Lichte der Botschaft der Offenbarung Gottes, auch dann, wenn diese nicht mehr unmittelbar gehört, aber in den von diesem Wort einst geprägten Strukturen des Lebens nachträglich wahrgenommen wird. Abendland als der Widerschein des Evangeliums Christi war für Barth damals verteidigenswert. Nicht die natürliche Religion, aber die natürliche Moral. Die Werte, von denen wir heute noch gern und intensiv leben, wie Ehe, Familie, Freiheit, Eigentum, Gleichheit aller vor dem Gesetz und Gerechtigkeit, sind nicht natürlich. Sie stehen in der Abhängigkeit von der Offenbarung Gottes. Natürlich hier selbstverständlich wahrscheinlich. Diese Offenbarung Gottes wird durch die bekennende, eben rechtgläubige Kirche in der Welt verkündet. Und wo dieses Wort gehört wird, können Werte leben. Das Abendland, sagen wir das christliche Abendland, ist in dem Sinne nur ein Ereignis gewesen. Es hat sich immer nur dann ereignet, wenn es bereit war, das Wort Gottes anzunehmen und wenn eine Kirche so lebendig war, dass sie dieses Wort auch vernehmlich verkünden konnte. Die Ordnungen der Schöpfung, die Schöpfung ist eine geordnete Schöpfung, sind durch das Wort geordnet. Sie zerfallen, wenn das Wort Gottes nicht nur nicht mehr gehört, sondern nur noch verachtet und verneint wird. Also Huntemann stellt die Verkündigung als das Oberste und sagt, dass die Werte, das heißt auch unsere Tätigkeit mit diesen, unser Umgang mit diesen Werten, erst dann geschehen kann. Nun gehe ich noch in diesem Zusammenhang auf einige der Zitate ein, die ich am Anfang brachte, um das Problem herauszustellen. Damals sagte ich, zitierte ich, es gibt nicht zwei Evangelien, eines für den einzelnen Menschen und eines für die Gesellschaft. Es gibt nur eines, einen erlösten Menschen in einer umgestalteten Gesellschaft. Hier ringt man also mit der Frage des Verhältnisses des einen zum anderen. Die Frage ist nicht, ob es nur ein Evangelium gibt. Es gibt natürlich nur ein Evangelium. Die Frage ist also, man will also wissen, man weiß um einen Auftrag am irdischen, am Leib zum Beispiel. Man weiß um einen Auftrag an der Umwelt. Man weiß, dass das Evangelium vom Geist spricht, vom inneren Menschen. Jetzt ringt man, wie verhalten sich die zwei zueinander? Ist das eine im anderen eingeschlossen? Ja, Evangelium als solches gibt es nur eines. Wie verhält sich also, steht es innerhalb oder außerhalb des Raums des Evangeliums? Man kann sich nur vorstellen, dass es in der Bibel nur Evangelium gibt. Aber es gibt in der Evangelium in der Tat mehr als Evangelium. Es gibt zunächst einmal nicht nur gute Botschaft, es gibt auch schlechte Botschaft. Es gibt nicht nur eine Heilsbotschaft, es gibt eine Gerichtsbotschaft. Die Gerichtsbotschaft ist notwendig, damit die gute Botschaft verständlich wird. Erst muss Gott sagen, du stirbst, bevor er sagen kann, du darfst leben. Schon von dort her gibt es nicht nur Evangelium. Auch wir können doch nicht sagen, dass die Gerichtsbotschaft zum Evangelium gehört, weil das eine vom anderen abhängig ist. Das ist ein zweites. Abhängigkeit heißt noch nicht, dass es eingeschlossen ist. Die Evangeliumsbotschaft wird erst klar durch die Gerichtsbotschaft. Aber das heißt nicht, dass die Gerichtsbotschaft in der Evangeliumsbotschaft eingeschlossen ist. So gibt es auch, so wie es eine Gerichtsbotschaft gibt und eine Heilsbotschaft, so gibt es auch einen Schöpfungsauftrag neben einem Heilsauftrag. Der Heilsauftrag gehört zum Evangelium. Es ist der Auftrag, das Evangelium zu verkünden und Gemeinde Jesu zu bauen, das heißt, das neue Reich Gottes zu bauen. Aber bevor diese Botschaft kam, gab es schon einen anderen Auftrag, denn der Mensch wurde in 1. Mose geschaffen und dort haben wir noch kein Heil zu verkünden. Es braucht noch kein Heil, es ist noch kein Sündenfall. Der Mensch ist schon da und er bekommt einen Auftrag und dieser ist nie zurückgenommen worden, auch als der Mensch des Heils bedürftig wurde. Es gibt also noch mehr in der Bibel als nur Evangelium. Eine andere Aussage von Lausanne, 74. Soziale Tätigkeit ist einfach Gehorsam gegen das Gebot Gottes. Wir sollten nicht durch den sozialen Dienst evangelisieren, sondern soziale Tätigkeit als Teil der Evangelisation sehen. Weder eins noch das andere ist eine notwendige Alternative. Aber man sieht, man meint Evangelisation, das ist unsere Hauptaufgabe. Das hat man so lange verkündigt. Das ist der einzige Grund, weshalb die Gemeinde hier gelassen wird und so weiter. Ja. Sehr extreme Formulierungen. Der Hauptauftrag der Gemeinde übrigens ist es nicht zu evangelisieren, sondern einfach für Gott da zu sein. Das kann Evangelisation einschließen, aber der Christ ist erlöst worden, um zurück zu Gott zu kommen, damit Gott etwas davon hat, damit Gott angebetet wird. Das ist Erlösung, dass Gott angebetet wird, dass Gott wieder geliebt wird. Man merkt also, dass man sozial tätig sein sollte. Gestern Abend habe ich wieder gelesen in einer Rezension in Bezug auf dieses Thema. Da schreibt der Rezensierende am Schluss, diese soziale Tätigkeit sollte nie getrennt von der Evangelisation geschehen. Er selbst ist also konfus auf diesem Gebiet. Er versteht nicht, dass soziale Tätigkeit eine Berechtigung in sich selbst hat. Es hat einen Wert, einem Hungernden etwas zu essen zu geben, abgesehen davon, ob er das Evangelium hört oder nicht. Man tut nicht einfach sozialen Dienst. Wir haben hier die zwei Möglichkeiten. Durch den sozialen Dienst hier, sozialer Dienst hier, Evangelisation hier. Man gebraucht jetzt die soziale Tätigkeit als Mittel zur Evangelisation. Und so wird sie legitim. Man sagt also, soziale Tätigkeit ist ein Weg, um den Menschen zu erretten. Ja, das kann man tun. Aber die Frage ist noch immer, Wie wird die soziale Tätigkeit als Arm der Evangelisation legitimisiert? Ja? Wenn es ein legitimes Mittel ist, dann muss es in sich selbst etwas Legitimes sein. Die andere Möglichkeit ist, dass soziale Tätigkeit ein Bestandteil selbst der Evangelisation wird. Auf der einen Seite steht es neben Evangelisation, wird gebraucht. Auf der anderen Seite sagt der heutige, wie soll man sie nennen, die sozialen Theologen, Evangelikalen sagen, es ist nicht etwas, das abseits steht, es gehört direkt in die Mitte der Evangelisation, es ist ein Bestandteil. John Stott heute übrigens auch so. Er hat eine Schwankung erlebt seit 1974. Für ihn ist es heute ein direkter Bestandteil des Missionsbefehls. Alles ein Topf. Ob man jemandem eine Suppe gibt oder ihm das Evangelium sagt, ist dasselbe. Es gehört beides zum Missionsbefehl. Hier ringt man. Man sollte aber verstehen, dass die zwei zwar eine Beziehung zueinander haben, es steht ein Herr darüber, aber es sind zwei verschiedene Aufträge. Wenn ich das nicht verstehe, dann werde ich aufhören, einem Menschen eine Suppe zu geben, wenn es nicht mehr möglich ist, ihn zu evangelisieren. Dann werden wir aufhören, Krankenhäuser zu bauen, wenn sie nicht mehr, das heißt die Missionsgesellschaften, ja, wenn nicht mehr eine Aussicht ist, dass sie verwendbar sind, denn dann erfüllen sie nicht mehr ihren missionarischen Zweck, wenn ich es als Mittel gebrauche. Ja? Aber das werden die Heiden bald erkennen. Dann werden sie zu Reichschristen. Dann bekehren sie sich, damit sie wieder in Krankenhäuser bekommen, damit sie wieder eine Suppe bekommen. Ja? Und anders, wenn wir es als Bestandteil der Evangelisation sehen, dann laufen wir Gefahr, eins wie das andere zu werten, dann macht es keinen Unterschied mehr, ob ich dem Leib diene oder dem Geist. Und dann habe ich vergessen, dass das Evangelium heute nicht für den Körper ist, sondern nur für den Geist. Der Geist, wir haben nicht eine Botschaft für den totalen Menschen im Evangelium. Wir haben eine Botschaft für einen Teil des Menschen. Das Evangelium, die Evangelisationsbotschaft, hat mit dem Geist des Menschen zu tun und nicht mit dem Körper des Menschen. An dieser Stelle ist viel Unklarheit. Und das spiegelt sich wieder in diesem Zitat. Wenn wir gesagt haben, die zwei müssen unterschieden werden, beides sind Aufträge, ich soll beides tun, aber beides soll ich tun, weil ein Herr beides befohlen hat. Deshalb. Und ich darf es auch zu gleicher Zeit tun. Deshalb kann das eine als Mittel zum anderen gebraucht werden. Aber ich kann die soziale Tätigkeit und den Schöpfungsauftrag nie als Evangelisation gebrauchen, als Evangelisationsmittel, wenn mir nicht klar ist, dass es von vornherein ein Auftrag ist, einem Menschen als Menschen zu dienen. Ein Christ, der ein Gespräch führt mit einem Nichtchristen und anfängt, über banale Themen zu sprechen, wenn er meint, dass er dieses Gespräch führt, nur damit er ihn zu Christus führen kann, und sehr viele tun ja das nur deswegen, ja? Sie sprechen mit einem Nichtchristen, weil sie ihn zu Christus führen wollen. Dazu sind sie auf die Straße gegangen mit den vier Gesetzen oder mit einem anderen Traktat oder mit einem anderen Modell oder in einem anderen Zusammenhang. Manche Christen können überhaupt nicht zeugen, wenn es nicht geplant und programmiert ist, irgendwie ein Einsatz ist, nicht irgendwie eine Methode hat. Sie tun es also, um dieses Ziel zu erreichen. Manche würden von Gemeindewachstum sprechen. Also das ist mein Ziel, jetzt geht man auf die Straße, um das Ziel zu erreichen. Ja? Man spricht also mit den Menschen, man hat ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ja, jetzt sprechen wir über das Wetter, hoffentlich kommen wir jetzt bald zum Zentrum, ja? Und weiß nicht, dass es eine Legitimation in sich selbst hat, einmal über das gute Wetter zu sprechen. Warum nicht? Das ist eine Gabe Gottes. Und das weiß der Mann, dass es einen Wert in sich hat. Ja? Er weiß auch, dass es einen Gott gibt und so weiter. Das, da geniert er sich. Aber wenn er meint, dass ich denke, das gute Wetter ist nur ein Mittel, dann meint er, ich spinne. Ja? Und mit Recht spinne ich. Nein, nicht mit Recht, ich meine mit Recht. Mit Recht denkt er, dass ich spinne. Ja. In diesem Fall hat er Recht. Und ich bin nicht im Rechten. Es lohnt sich, mit einem Menschen ein Gespräch zu haben, mit einem Menschen, der nicht gläubig ist, einmal über ganz banale Dinge, auch über sein Auto. Denn das Auto hat einen Wert. Die Farbe hat einen Wert, das Metall hat einen Wert, die Kunst hat einen Wert, die Geschicklichkeit, mit der es gemacht wurde, das als Vehikel hat es einen Wert. Es ist manches über ein Auto zu sagen. Ja? Darauf kann man den lieben Mann auch aufmerksam machen. Ich weiß von einem Mann, der war ein ausgezeichneter Seelengewinner, nannte man sie damals. Ich glaube, das war ein guter Ausdruck, aber heute ist er eben nicht mehr so geläufig. Er hörte von einem Bauern, der sehr dem Evangelium anti gegenüber eingestellt war. Und das hat ihn wohl herausgefordert und er sagt, den Mann will ich sprechen. Er hatte auch gehört, dass er großen Wert legte auf, dass er sehr stolz war auf seine Pferde. Als er auf den Hof kam, hatte er den Mann kaum begrüßt. Er ging sofort zum Stall und hat sich den Stall angeschaut und die Pferde und stand da und bewunderte einfach diese Pferde. Und der Bauer kam hinter ihm her, rein in den Stall und sah, wie er seine Pferde bewunderte. Wandte sich zu ihm und fing an, über die Pferde zu sprechen und so weiter. Es dauerte nicht lange, da war der Mann auf seinen Knien. Vielleicht. Das war natürlich ein Mittel. Ich weiß nicht, ob er gut schauspielen konnte oder ob er selbst viel von Pferden hielt. Ich selbst könnte ohne weiteres ein Pferd bewundern, ohne dass ich mit einem Menschen über Jesus sprechen müsste. Ich könnte auch vom einen zum anderen gehen. Aber Pferde haben einen Wert und davon kann man sprechen. Es lohnt sich darüber, sich Gedanken zu machen. Eben, weil Gott Pferde geschaffen hat. Bitte?
Ich habe noch eine Frage jetzt zu dem Punkt, wo Sie sagten, dass unsere Botschaft eigentlich mit dem Geist des Menschen gilt.
Ja.
Wie meinen Sie das? Weil doch auf der anderen Seite auch die Bibel uns jetzt viele, also einige Aussagen macht, auch über den Körper des Menschen, wie wir damit umgehen sollen, den vielleicht nicht missbrauchen sollen oder solche Dinge.
Ja.
Das gehört ja auch mit in die biblische Botschaft. Und daher sprechen wir doch nicht nur den Geist des Menschen an.
Ja, hier haben wir ein Beispiel. Eben, die Bibel spricht nicht nur von Evangelisation oder vom Geistlichen. Die Bibel spricht auch vom Körper. Deshalb spricht das Neue Testament auch vom Körper. Aber die Heilsbotschaft spricht nicht vom Körper. Aber der Geheilte, der weiß jetzt ganz neu, vom Evangelium her, wie viel Wert der Körper hat. Jetzt sind seine Augen geöffnet für den Gott, der den Körper geschaffen hat. Und jetzt bekommt er eine ganz neue Beziehung zum Körper. Die zwei laufen zusammen. Ja? Das heißt, sie sind im selben Text vorhanden. Aber der Körper gehört nicht zum Evangelium. Der Geist gehört, der ist Gegenstand des Evangeliums. Eben weil das Evangelium phasenweise doziert wird, ja. Golgatha wird in zwei Phasen, wenigstens in zwei Hauptphasen, angewendet. Das vergessen Sie viele Leute. An dieser Stelle ist meines Erachtens ein der Krux mancher theologischer Schwierigkeiten heute. In dieser Diskussion, was ist Mission, was ist Evangelisation, und dann auch in der Pneumatologie, in manchen theologischen Gesprächen, immer wieder in der Geschichte der Kirche, ist dies die Schwierigkeit, dass man nicht sieht, deshalb war es vor einigen Jahren so eine große Diskussion um die Anfang dieses Jahrhunderts, noch bis in die 30er, 40er Jahre kann man sagen, eine große Diskussion ist, man wusste, Gott heilt, ja, in christlichen Kreisen erlebt man das. Aber jetzt war die Frage, wie verhält sich jetzt die Sache des Heilens zur evangelistischen Botschaft? Die Grundfrage war, ist das Heilen in der Versöhnung? Schließt die Versöhnung am Kreuz das Heilen des Körpers ein, das Wohl des Körpers ein? Man meinte dadurch, die Frage zu klären. Das war aber die falsche Frage. Denn ich löse die Frage nicht dadurch, dass ich entscheide, ob es in der Versöhnung ist. Die zwangsläufige Antwort ist, damals waren es die Pfingstler, die sagten, es darf geheilt werden, und auch einige andere Kreise, zum Beispiel Christian Missionary Alliance von A.B. Simpson her, die waren nicht Pfingstler, aber sie waren so ein Mittelding. Und sie lehrten auch ein Evangelium, und eins war Heilen des Körpers. Ich weiß jetzt nicht mehr die anderen drei Punkte. Das heißt, eins war natürlich die Wiedergeburt. Rettet, bewahrt, erheilt. Das wären also drei, glaube ich. Auf jeden Fall, weil die würden sagen, das Heilen des Körpers ist in der Versöhnung. Weil es in der Versöhnung ist, dürfen wir heute auch sagen, weil Jesus für deinen Körper gestorben ist, er hat deine Krankheit getragen, deshalb kannst auch du heute geheilt werden. Sie gingen nicht so weit wie die Pfingstler, aber sie sagten es genau so, ja? Ähnlich wie die anderen. Und so war in weit verbreiteten Kreisen im evangelikalen Raum in Nordamerika, auch in England wohl, dieses im Gespräch. Das ging in die Kreise der Sudan Interior Mission hinein, Bingham damals. Die befassten sich mit dieser Frage. Natürlich, auf dem Missionsfeld war das Thema gefragt. Man vergaß aber, dass es auch dann nicht angebracht ist, heute die Heilung des Körpers zu erwarten, wenn die Heilung des Körpers in der Versöhnung ist. Das fiel offenbar niemandem ein. In der Tat ist Jesus für die Krankheit des Körpers gestorben. In der Tat ist Jesus nicht nur für die Krankheit der Seele gestorben. Krankheit in Jesaja 53 schließt alle Krankheit ein. Alle Not. Jesus ist für die Sünde gestorben und für sämtliche Folgen der Sünde. Und er ist auch gestorben, damit der Riss in der Schöpfung, abgesehen vom Körper des Menschen, damit auch der geheilt werden kann. Paulus dehnt den Wert des Todes Jesu Christi auf die ganze Schöpfung aus, in Galater 6, Vers 14. Es ist kosmosweit. Aber das heißt nicht, und da war der Fehler, daraus folgt noch nicht, non sequitur, dass jetzt alles auf einmal angewendet wird, was in der Versöhnung geschehen ist, am Kreuz geschehen ist, ja. Gott hat es einfach in seinem Plan so gesehen, dass zunächst einmal der Geist des Körpers geheilt wird in der evangelistischen Botschaft und später kommt der Körper dran. Und da haben wir die zwei Phasen der Huiotesia in Römer 8, Vers 15, der Geist. Sein Geist in unserem Geist, ja, das ist das Heil. Aber dann in Vers 22 bis 24 die zweite Huiotesia. Nämlich, wenn Jesus kommt, dann, jetzt seufzen wir noch, aber dann die zweite Sohnesstellung. Das heißt, die zweite Heilsanwendung. Inzwischen kommen dem Körper Segnungen zu, fließen ihm Segnungen zu. Einmal dadurch, dass jetzt ein gesunder Geist in ihm wohnt, das hat schon einen Einfluss, ja. Und zweitens, vom Evangelium her können immer noch Zeichen gesetzt werden, genau wie vor Christus. Vor Christus ist das Heil im Geiste und im Körper zeichenhaft da. Was meine ich? Querschnittmäßig oder nur gewisse Andeutungen davon. Der Mensch im Alten Testament ist nicht wiedergeboren. Der Mensch im Alten Testament erlebt aber geistige Heilswerte. Sie sind aber nicht umfassend. Er lebt so Einblicke in die Heilswelt. Er erlebt die Freude am Wort Gottes. Er erlebt die Freude der Gegenwart Gottes. Er erlebt Erhebung. Er hat Freude an der Vergebung. Er erlebt nicht die Vergebung, aber er hat Freude daran. Er weiß um die Vergebung. Vielleicht denken Sie jetzt, was meine ich, wenn ich sage, er erlebt sie nicht. Hebräer Kapitel 10. Da sagt der Schreiber ganz deutlich, dass man damals noch nicht Vergebung erlebte. Das konnte erst geschehen, nachdem geschichtlich Jesus Christus wirklich gestorben war und die Sünde wirklich weggenommen war. Dann konnte im Gewissen wirklich Reinigung geschehen, sodass ein Bewusstsein von Reinigung da war. Das wissen wir heute nicht mehr zu schätzen. Aber es ist so. Und man erlebt nicht nur im Geistigen, sondern man erlebt im körperlichen Raum Zeichen des Heils, Durchzug aus dem durch das Rote Meer, Heilungen, Auferstehung aus dem Toten. Es sind alles nur Zeichen, das ist immer noch nicht das Letzte. Die Leute, die Elisa und Elia auferwecken, die sterben wieder. Lazarus vor dem Tod Jesu stirbt wieder. Der aufersteht vor dem Tod Jesu Christi, stirbt wieder. Und auch nachdem, wenn der Geist wiedergeboren werden kann, dann läuft es auf der körperlichen Ebene genau weiter. Auf der geistlichen Ebene sind wir auf einer höheren Stufe. Da sind wir angekommen. Da sind wir jetzt im Himmelreich. Epheser 2. Wir sitzen im Himmlischen. Wir sind gesegnet worden im himmlischen Raum mit sämtlichen Segnungen. Da sind wir angekommen. Weil aber der Mensch eine Einheit ist von Geist und Leib, deshalb erlebt man nicht den vollen Wert dieser geistlichen Segnungen. Weil es doch sehr stark vom Körper abhängt, wie stark ich das erlebe. Aber die Sache ist da. Ja, ich bin angekommen. Wenn aber der Körper neu geboren ist, auch die Rettung in die Rettung eingefasst, eingenommen wird, hineingenommen wird, dann wird er imstande sein, das Licht des Heils, das ich im Geiste erfahren habe, durchleuchten zu lassen. Und dann werde ich imstande sein, die ewige Herrlichkeit zu genießen. Jetzt müssen wir dem Fluss entlang zurück zum Hauptfluss, ja? Wir waren auf einem Nebenfluss. Die zwei Aufträge überlappen. Ja. B. Wann müssen wir aufhören? 50, noch 5 Minuten. Die zwei Aufträge überlappen. Sie sind zu unterscheiden, aber sie haben einiges gemeinsam. In der Verkündigung der Gemeinde, wenn Gemeinde verkündigt, kann sie in einer und derselben Verkündigung sprechen von einem Gott, der Schöpfer ist und von einem Gott, der Retter ist. Oft muss man zuerst von einem Schöpfergott sprechen, bevor man von einem Rettergott sprechen kann, damit ein Zusammenhang da entsteht. Man muss oft Dinge über die Welt sagen. Man kann dort anknüpfen, weil das den Leuten bekannt ist, damit der Zusammenhang der Heilsbotschaft klar wird. Die Heilsbotschaft kommt auch erst, nachdem das Alte Testament da ist. Sie wird im Alten Testament gesehen, vorausgesehen, aber sie ist erst da im Neuen Testament. Aber nachdem Gott sehr vieles über die Welt als solche gesagt hat, sodass die Botschaft über die Welt ein Vehikel ist, ein Träger wird für die Heilsbotschaft, einen Zusammenhang, einen Rahmen bildet. Die zwei Aufträge überlappen ganz besonders dort, wo Gott als Herr gesehen wird. Gott ist Herr der Schöpfung Und Gott ist Herr der ersten Schöpfung und der Herr der neuen Schöpfung. Auch wenn wir von Sünde sprechen, sprechen wir von beidem. Sünde ist die Schuld des Menschen gegen Gott, dass man schuldig geworden ist. Aber wo ist der Mensch schuldig geworden? Wo kann man zeigen, dass der Mensch einen Retter braucht? Eben dort, wo man spricht, du hast den Baum unnötig umgekippt. Du hast unnötigerweise dein Auto kaputt gemacht. Du hast nicht nach deinem Körper geschaut. Du bist schuldig daran, dass Menschen hungern und so weiter. Da kann man das Gewissen ansprechen und einen Sinn für Sündhaftigkeit wecken. Aber unser Thema war nicht, unsere Zielsetzung war nicht die Verbesserung der Welt, sondern unser Ziel war, dass dieser eine Mensch befreit wird von seiner Schuld. Ja? Die Heilsbotschaft, aber sie wird in ihren Zusammenhang gestellt. Weil wenn man von Sünde spricht, kann man von dem anderen sprechen. Doch wird Schöpfungsgeschichte wird vorausgesetzt für ein Weltverständnis, so wie Gesetz für die Überführung von Sünde. Das heißt, wenn wir von der Zukunft der Welt sprechen, wenn wir vom Heil sprechen in der Welt, dann müssen wir Schöpfungsgeschichte voraussetzen und davon sprechen. Und so wie man von Gesetz sprechen, so wie man von Gesetz sprechen muss, wenn man von Heil sprechen muss. Heilsbotschaft sagt nicht, wie ein weltliches Gemeinwesen geführt werden soll. Und doch muss ein weltliches Gemeinwesen geführt werden und muss die Gemeinde etwas dazu sagen können. Oder mit Huntemann: Gemeinde interessiert sich für Landwirtschaft, aber es ist nicht ihre Aufgabe, direkt die Landwirtschaft zu verwalten. Aber Christen werden es tun müssen. Da gehe ich einen anderen Weg und da würde ich mich von Stott trennen. Stott sagt, in der Wahrnehmung dieser weltlichen Angelegenheiten wird es in einer Gemeinde, zunächst einmal sagt er, die Gemeinde muss sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Es ist Aufgabe der Gemeinde, in diesem sozial engagiert zu sein. Nachdem das bewusst wird, kann die Gemeinde sich aufteilen in Gruppen. Die eine wird evangelisieren, die andere wird Suppe verteilen, die andere wird politisch engagiert sein und so weiter. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Gemeinde als Gemeinde kann Evangelisation organisieren, aber sie organisiert nicht als Gemeinde Wohltätigkeit. Hier müssen wir klar sehen. Einzelne Christen können sich zusammentun, aber nicht, weil sie von der Gemeinde aus ein Bestandteil des Gemeindeprogramms sind und jetzt integriert sind im ganzen Gemeindeprogramm. Landwirtschaft ist eine Aufgabe von einzelnen Christen, so wie sie die Aufgabe ist auch von Nichtchristen. Es ist nicht richtig, dass eine Gemeinde als solche ein Krankenhaus baut. Christen können ein Krankenhaus bauen, aber nicht die Gemeinde. Das ist nicht ihr Auftrag.
Ist das eine Scheinalternative?
Eine Scheinalternative.
Denn die Christen, die ein Krankenhaus bauen, sind wieder am Leib Christi. Und wenn zwei oder drei im Namen Jesu zusammen sind, sind sie ein Stück Gemeinde.
Sie sind ein Stück Gemeinde. Wir meinen jetzt, aber es ist nicht von der Gemeinde organisiert, vom Korpus. Das macht einen Unterschied. Denn Gemeinde Jesu hat als Gemeinde ja den Heilsauftrag. Aber sie hat dann nicht einen Auftrag. Sie ist nicht als Gemeinde ihr Auftrag, ja, diese anderen Dinge zu tun.